Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Bad, was man eben so zum Leben braucht, aber das alles auf nur 15 Quadratmetern. Und zwar auf rollenden Quadratmetern. Ich meine jetzt aber kein Wohnmobil, sondern ein Tiny House. Diese Idee, die kommt aus den USA. Ein Leben auf kleinstem Raum, mobil auf Rädern, aber eben mit allem Komfort. Und seit ein paar Jahren, da gibt es die Tiny-Häuser auch bei uns. Und die zweitgrößte Siedlung, die steht vor Karlsruhe, mitten auf einem Campingplatz. Warum genau da und was die Leute bewegt, so minimalistisch wie möglich durchs Leben zu gehen, das erzählt Ihnen jetzt mein Kollege Michael Franzen.
Hallo. Guten Tag.
Sie wollten wahrscheinlich oder
ich hoffe, Sie wollen zu mir oder?
Wahrscheinlich.
Da ist es ja, das Begrüßungskomitee mit Stefan Fritz an der Spitze, dem Pionier. Der Karlsruher IT-Spezialist schaut irritiert hoch. Das klingt irgendwie nach Wildwest oder DDR, aber wenn es sein muss, bitte. Fakt ist, der 42-Jährige war der Erste, der 2019 auf den Campingplatz im Albtal am Rande von Karlsruhe zog, mit seinem winzigen Holzhaus.
Das ist ein Tiny House, das ist richtig, ja? Also wohnen auf kleinem Raum.
30.000 Euro hat Fritz für sein rund 30 Quadratmeter großes Häuschen gezahlt. Photovoltaikanlage auf dem Dach inklusive.
Kleinstwohnräume auf Rädern, das zeichnet eigentlich Tiny Houses aus und das heißt maximal 2,55 breit, maximal 4 Meter hoch, maximal 3,5 Tonnen schwer.
15 dieser Mini-Häuser stehen am Rande des Campingplatzes, verteilt auf 20 Bewohnerinnen und Bewohner. Die Älteste ist 70 Jahre alt, der Jüngste 7 Monate jung. Fritz rattert die Eckdaten nur so herunter, ehe er aus seinem Garten ins Haus geht. Der erste Eindruck, alles vorhanden. Kochzeile, Bett, Schrank, alles quadratisch praktisch gut. Und eigentlich nicht viel anders als in einem Campingwagen, findet der Pionier. Doch damit sollte man einigen Camperinnen und Campern besser nicht kommen. Für die war Fritz anfangs ein Freak. Doch das hat sich gelegt, sind die meisten inzwischen.
Neugierig. Das ist das Erste, was mir einfällt. Neugierig, interessiert und natürlich auch ein bisschen, Gott, wie kann man das sagen? Beobachtet erstmal, ja. Mal gucken, was ist das so? Was sind das für Menschen, die da drin leben? Tun die was? Arbeiten die? Können die was? Leben die? Atmen die? Keine Ahnung. Irgendwie sowas in der Richtung.
Das Zusammenleben von Minimalisten und Normalos, es klappt reibungslos. Man kennt sich, hilft sich, lässt den anderen gewähren, wie eine kurze Umfrage unter den Camperinnen und Campern zeigt.
Was ich von Tiny Houses halte, naja, wem es gefällt, warum denn nicht, ne? Ja.
Dann gehe ich lieber nach Norwegen, hole mir so eine Blockhütte und dann ist gut.
Meine Frau kann sich das schon gut vorstellen, aber ich persönlich brauche einfach auch ein bisschen Platz. Wir haben getrennte Schlafzimmer, weil ich so schnarchnass bin.
Von der Schnarchnase zu einer Frau, die zwar selbst in keinem Tiny House wohnt, ohne die es aber die Siedlung nicht gäbe. Regina Schleier ist Vorsitzende des Karlsruher Tiny House Vereins plus Leiterin des bundesweiten Tiny House Verbands. Was also ist das Besondere am Tiny House, das Alleinstellungsmerkmal?
Naja, das Alleinstellungsmerkmal, also was alle eint, ist eigentlich der Wunsch und der Wille, sich zu reduzieren. Na, dass man sich von vielen alten Dingen trennt, was aber auch eine Chance ist.
Weniger ist mehr. In Deutschland wird das immer beliebter. In den letzten Jahren sind mehrere Tiny-House-Siedlungen entstanden, die größte im bayerischen Mehlmeisel im Landkreis Bayreuth. Es gibt über 75 Hersteller, dem bereits erwähnten Bundesverband. Alles prima, wenn da nicht das Problem mit den Stellplätzen wäre.
Die Stellplatzproblematik hängt immer von der Nutzung ab. Also wie will ich ein Gebäude nutzen und auch ein Haus auf Rädern? Wenn man das dauerhaft nutzt, dann gilt das Baurecht und man benötigt ein Baugrundstück.
Baugrundstücke sind aber nicht nur in Karlsruhe rar und oft konventionellen Bauten vorbehalten, also Ein- und Mehrfamilienhäusern.
Hier auf dem Campingplatz haben wir die Möglichkeit, dass wir hier quasi die Häuser stellen können und auch dauerhaft bewohnen, weil es geduldet wird. Also es ist eine Ausnahme, aber das ist eine sehr große Herausforderung.
Meint die Verbandsvorsitzende, nur um hinzuzufügen, dass die Bundesländer das unterschiedlich restriktiv handhaben würden. Baden-Württemberg noch relativ flexibel sei. So gibt es im Ländle mit Paragraf 56 der Landesbauordnung eine Art Experimentierklausel. Das hilft. Das gesteigerte Umweltbewusstsein auch in Behörden und der Community.
Ist ein wichtiges Thema, Nachhaltigkeit. Der Verband erstellt gerade im Moment eine Norm, die soll auch noch dieses Jahr fertig werden. Und da spielt Nachhaltigkeit eine sehr wichtige Rolle. Die verwendeten Rohstoffe haben eben geringen CO2-Bedarf. jeder verbraucht wenig Ressourcen und die Rückführung wieder ist natürlich dann bei entsprechenden Baustoffen auch gewährleistet.
Schleier dreht sich zur Seite. Matthias Feiner ist dazugekommen, Maschinenbauer von der Hochschule Karlsruhe. In der Hand hält der junge Forscher einen kleinen Kasten, der sich bei näherem Hinsehen als Feuchtigkeitsmesser entpuppt. Das mit der Feuchtigkeit kann bei Tiny-Häusern zum Problem werden, wegen der Enge, den niedrigen Decken.
Mehrfamilienhaus ist relativ verschlossen, da kann man wenig optimieren. Und in so einem Tiny-Haus, da kann man mit kleinen Stellgrößen noch ein bisschen was bewirken. Die Isolation, weil so Tiny-Häuser haben halt einfach, klar, die müssen irgendwie bewegt werden. Da hat man nicht einen Riesenplatz für die Isolation, man muss ja auch noch drin wohnen. Dass man da einfach durch geschickte Isolationsmaterialien einfach eine gute Isolation, eine gute Dämmung hinkriegt.
Eine bessere Isolation, intelligente Feuchtigkeitssensoren. Bei Randolf Liem läuft der Mann von der Hochschule offene Türen ein. Der Architekt engagiert sich im Bauteam des Tiny House Vereins und hat sein Tablet dabei. Ein, zwei Klicks und auf dem Bildschirm taucht die Skizze des geplanten Vereinsheims auf. Wenn alles klappt, soll noch dieses Jahr der Grundstein gelegt werden, finanziert durch Eigen- und Forschungsmittel. Über das meiste sind sich Liem und Co. einig. Nicht größer als 20 Quadratmeter soll der Bau werden, Vereinsmitgliedern und Neugierigen offenstehen zum Probewohnen.
Das ist alles multifunktional. Also im Tiny House ist alles eben so klein, dass man keinen Platz verschwenden sollte. Und Platz ist dann verschwendet, wenn er nur einmal benutzt wird und dann den Rest des Tages nicht mehr. Wenn man also zum Beispiel eine Garderobe hat, dann sollte man, wenn die Garderobe nicht gebraucht ist, sollte sie für was anderes benutzt werden können, zum Beispiel als Bad.
Architektur in Miniaturformat. In Fachkreisen erntete Liem anfangs Stirnrunzeln.
Die Kollegen waren anfangs etwas, sagen wir mal, skeptisch. Und mittlerweile nimmt es aber Fahrt auf und sind auch eher positiv eingestellt. Ich denke, es wird ja jedem klar, dass das Klima nicht so bleibt, wie es ist, dass der Raumverbrauch nicht so bleiben kann, wie er ist und dass die Einstellung der Menschen eigentlich sich ändern muss. Und das ist eins von den Bausteinen, finde ich. Wenn man einfach ganzheitlich denkt, dann könnte man sagen, also Tiny House könnte ein Teil davon sein, nicht für jeden, aber für den einen oder anderen.
Für ihn selbst auch? Liem hebt die Hände, eher nicht.
Ich habe einfach zu viel Krempel. Ja, nee, geht nicht.
Hallo Michele.
Guten Tag.
Viel Krempel hatte auch einmal Michele Paldino. Doch das war, bevor sich der Mann mit den italienischen Wurzeln für 27.000 Euro ein Tiny House kaufte und es vom westfälischen Hamm ins Badische überführte.
Innenausbau komplett selber gemacht, bis auf die Küchenzeile. Fußboden selber verklebt. Wände gestrichen, eine Duschwanne zum ersten Mal im Leben eingebaut. Ja, halbes Jahr Arbeit.
330 Euro zahlt der Autoglaser im Monat an Pacht, Strom und Telefon inklusive. Schon mal ein Pluspunkt. Dass er es jetzt ruhiger angehen lassen kann in seinem Minihaus auch.
Es ist einfacher, es ist simpler, es ist stressfreier. Ich muss also nicht mehr so viel arbeiten, um mein altes Leben zu finanzieren, sondern ich komme mit deutlich weniger Geld aus, weil das Leben im Tiny House auch günstiger ist.
Als in Karlsruhe. Keine 10 Pferde würden ihn da wieder zurückbringen, meint Paldino. Der Verkehr, die steigenden Mieten, Nachbarn, die sich über seine Musik beschwerten. Darauf kann er verzichten. Nur das Musizieren ist jetzt schwieriger geworden für den Hobbymusiker.
Ich hatte in meiner alten Wohnung, da hatte ich 74 Quadratmeter und das Wohnzimmer war schon so ein kleines semiprofessionelles Tonstudio. Das hat wehgetan, das hat schon richtig wehgetan.
Weh tut auch, dass sein graues Holzhäuschen im Winter manchmal nicht richtig warm werden will und im Sommer nicht richtig kalt.
Gut, jetzt haben wir heute den Tag hier erwischt, ne, mit 33 Grad. Es ist nicht alles easy busy im Tiny House. Also es gibt auch Sachen, die sind nicht so schön. Das ist jetzt unter anderem bei den Temperaturen hier drinnen heizt sich's auf. Und das bleibt auch eine ganze Weile. Also ich sag mal, bis heute Abend 8:30, 9:00, bis ich dann mal auf 27, 26 Grad runter bin.
Das Leben im Tiny House kann seine Tücken haben. Das weiß auch Regina Schleier. Natürlich hat die Verbandsvorsitzende mitbekommen, dass die größte Tiny-House-Siedlung Deutschlands im bayerischen Mehlmeisel in den letzten 2 Jahren für Negativschlagzeilen gesorgt hat. Es gab Streit, ein unschönes YouTube-Video, auf dem die damaligen Eigentümer nicht besonders gut wegkamen.
So gemeinschaftliches Wohnen ist auch nicht ganz einfach. Und wenn es da eben so ein Eigentümerteam gibt, das kann dann durchaus schwierig sein, je nachdem, wie man sich da gemeinschaftlich organisiert.
Stress unter den Mini-House-Leuten im Albtal? Nein, den habe es nicht gegeben, ergänzt Michele Paldino. Nicht wirklich. In seiner Tiny-House-Siedlung hat nicht irgendein Eigentümer das Sagen, sondern der Verein, sprich alle. Und das mit der Hitze, meint der Mann mit dem Faible für Elektromusik, lässt sich auch beheben.
Alles, was man halt braucht, das ist eine Duschkabine, 90 auf 90, ein ganz normales Handwaschbecken, Waschmaschine, eine Waage, um das Körpergewicht in den Griff zu kriegen.
Alles in bester Ordnung in der Siedlung am Rande der Stadt, der Kleinen.